Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich für dich mit Roland Kölsch vom Forum für nachhaltige Geldanlage. Roland hat in seiner Zeit als Fondsmanager Milliarden investiert und nutzt seine Expertise nun, um mehr Transparenz für echte Nachhaltigkeit auf dem Finanzmarkt zu schaffen. Dazu leitet er die Aktivitäten rund um das FNG-Siegel, dem meiner Meinung nach aussagekräftigsten Label für nachhaltige Investmentfonds. Roland hat wirklich einiges zu sagen. Bleibt dran, es lohnt sich. Hallo Roland.
Hallo Mike.
Wer bist du?
Ich bin Roland Kölsch, ursprünglich Fondsmanager gewesen für normale Fonds und seit 15 Jahren für Nachhaltigkeitsfonds und verantworte seit 5 Jahren den Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen. Das ist ein Gütezeichen, das heißt FNG-Siegel.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Also für mich persönlich heißt es, weniger Fleisch zu essen. Ich gebe zu, ich esse noch Fleisch. Mein Clio ist 14 Jahre alt. Ich versuche, mehr lokal zu konsumieren. Ich bin Winzerssohn, also ich weiß, was für harte Arbeit in einem Weinberg getan wird und wie man mit der Erde umgeht. Aber bin, weiß Gott, jetzt nicht der nachhaltigste Mensch. Ich kann mich ja auch einem Footprint in Deutschland gar nicht entziehen. Also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt sehr nachhaltig lebe. Ich gebe halt mehr Acht auf diese Dinge und leiste meinen Beitrag, indem ich seit 15 Jahren das gelernte Finanzwissen zu einer vielleicht weniger schlechten Welt beitrage.
Warum?
Weil Finanzen und Geld Macht ist. Und flapsig gesagt, hat unsere Generation es ja irgendwie verkackt. Jetzt kann man sagen, wir wussten nicht, wenn man so viele Mineralien aus der Erde holt und wenn man so viel konsumiert, dass wir ja nur mit einer Erde zurechtkommen müssen. Auf dem Club of Rome hatte man irgendwie nicht so gehört. Also unsere Generation hat es jetzt nicht so gut hinbekommen, um unseren Enkelkindern eine vernünftige Erde zu hinterlassen. Und dadurch, dass Geld Macht ist und ich nun mal halt Geldgeschäft gelernt habe und auch große Milliardengelder angelegt habe, wollte ich dieses Wissen für etwas nutzen, um die Welt weniger schlecht zu machen. Ja, das ist, glaube ich, fair zu sagen, weil von Weltverbesserung zu sprechen, nur mit Geldanlagen, kommen wir vielleicht noch drauf, sehe ich halt schon etwas kritisch. Es geht ja nicht um Brunnenbohren in Afrika, um eine Säuglingssterblichkeit zu vermeiden, sondern es geht um Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit.
Okay, dann kommen wir doch nochmal dazu. Was denkst du denn, wie der Finanzmarkt zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann?
Also es ist im Grunde genommen einfach. Also es ist zwar eine komplexe Thematik, die kann man aber runterbrechen auf Ansätze. Also ich habe ja eine Macht als Finanzmarkt, indem ich Kredite vergebe als Bank oder indem ich die Gelder, die ich auch von Anlegerinnen einsammle, investiere. Und hier kann ich ja bewusst entscheiden, wen unterstütze ich? Welches Geschäftsmodell befähige ich mit einem Kredit oder mit einer Geldanlage? Und hier kann ich mir anschauen, gibt es Geschäftsmodelle, die zum Beispiel auf die 17 Nachhaltigkeitsziele, das sind diese bunten Kacheln, die wir kennen, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, um bis 2030 Armut zu reduzieren, den Klima, die Erderhitzung möglichst einzudämmen, für Gesundheit und Wohlergehen zu sorgen, um gendergerecht zu arbeiten, um Gehaltsunterschiede zu reduzieren. Da kann ich mir Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen von Unternehmen anschauen, um bewusst da zu investieren. Es gibt sogenannte ESG-Kriterien, Umwelt, das ist Englisch, Environment, S für Sozial, Social und G für Governance, das ist die Unternehmensführung. Da kann ich mir eben auch anschauen, wie verhält sich ein Unternehmen oder die Produkte des Unternehmens im Bereich Umwelt, Sozial und Governance. Ich habe die planetaren Grenzen, das Schweden-Modell mit diesen Footprint-Rechnungen, wie viel Erde verbrauchen wir als Menschheit, wenn jeder leben würde wie ein US-Amerikaner oder ein Deutscher oder ein Südafrikaner. Und da kann ich eben bewusst in Aktien, in Anleihen Geld investieren. Oder ich sage, das ist meistens der leichtere Weg. Wir wissen als Mensch im Grunde genommen erstmal, was wir nicht mögen. Ja, ich arbeite mit Ausschlusskriterien. Ich will nicht an, in Anführungszeichen, bösen Dingen beteiligt sein. Ich möchte nicht Teil eines Rüstungsgütungsgeschäfts sein. Ich möchte nicht mit Kohleverstromung zu tun haben, mit Glücksspiel, mit Tabak, mit Alkohol, was auch immer und je nach ethischem Wertekodex, den man hat. Also vermeide ich, in diese Dinge zu investieren. Und ich habe ja eine Macht, auch als Kleinanleger, weil diese Gelder werden gesammelt. Ich bin ja dann Teilhaber eines Unternehmens. Und da kann ich mitreden. Nicht ich direkt als Kleinanleger unbedingt, aber es gibt Produkte, Fonds, die sich engagieren, die Stimmrechte ausüben und die bei dem Unternehmen auf mehr Nachhaltigkeit hinwirken. Und da kann ich mir eben gezielt aussuchen, okay, wer macht das besser? Und dann gebe ich dem doch mein Geld. Das ist der Beitrag, den die Finanzwirtschaft sehr gut leisten kann.
Und ihr tragt euren Teil dazu bei, indem ihr solche Fonds prüft, unter die Lupe nimmt. Mit dem FNG und mit der QNG kannst du mal sagen, kurz umreißen, was ist das und was machst denn du da genau?
Ja, also der Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen, eingetragener Verein, das ist, wenn man so will, ein Sammelsurium an Fachidioten, die nichts anderes als in dem Bereich nachhaltige Geldanlagen unterwegs sind und sich den Kopf zerbrechen, wie kann man das denn ausgestalten? Da geht es um Weiterbildung, da geht es um Statistiken, ja, wie groß ist der Markt? Viele reden darüber, aber wir sind mal gerade bei 5-7% Anteil, ja, das meiste Geld ist eben konventionell angelegt, nicht unbedingt nicht nachhaltig, man weiß es eben nicht, aber nicht bewusst nachhaltig. Den gibt es seit 20 Jahren, wenn man so will. Das ist die im Grunde genommen die halbe Ewigkeit in dieser nachhaltigen Geldanlagewelt, die so in den 90er Jahren entstanden, 2000 an Fahrt gewonnen hat. Also das ist der Verband, da sind NGOs drin, da sind Asset Manager drin, da sind große Geldanleger drin, da sind auch akademische Einrichtungen drin, Vertriebsmenschen, Versicherungen. Und dieser Verein hat eine Tochter gegründet, das ist die Qualitätssicherungsgesellschaft für nachhaltige Geldanlagen, um mit einem Gütezeichen, wie man das aus den Lebensmitteln von Bioland, Demeter, Rapunzel, die üblichen Labels kennt, ist hier der Versuch gestartet worden vor 5-6 Jahren, 2015 mit dem FNG-Siegel Fonds auszuzeichnen, damit Anlegerinnen schnell und einfach erkennen können, okay, da steckt eine geprüfte Form von Nachhaltigkeit drin. Da muss ich mir nicht dezidiert ein eigenes Bild machen, wenn ich keine Zeit habe oder keine habe. Ich schaue Fonds mit FNG-Siegel, aha, passt, was macht das Siegel? Kann ich nachlesen, transparent, passt für mich, kaufe ich den Fonds oder nicht?
Und was tust du da?
Ich bin formell der Geschäftsführer, das ist eine kleine GmbH. Im Grunde genommen bin ich der Junge für alles, der das Siegel hauptverantwortet, der das koordiniert, der, was uns ganz wichtig ist, mit der Universität Hamburg, weil es kommt immer die Frage der Interessenskonflikte, da ist ein Verein, da ist dann auch eine Triodos-Mitglied, da ist auch eine DWS-Mitglied, also es geht jetzt nicht um Triodos und DWS, das heißt halt Mainstream und vielleicht Nischen-Nachhaltigkeitsanbieter und die backen sich ihr eigenes Label und klopfen sich quasi selbst auf die Schulter. Nein, wir haben deswegen einen völlig externen Auditor, so nennen wir das, das ist eine ganze Research-Gruppe. Die Universität Hamburg hat da mehrere Professoren. Der Timo Busch ist einer der Professoren. Der hat mit seinen Leuten die Verantwortung, das Audit zu machen. Das wird von mir koordiniert, so ein Podcast wie hier, um das Thema aufzuklären und natürlich auch für Werbung zu machen. Ja, wir sind kein Staatslabel, also wir haben keine Legitimierung mit dem Bundesamtler. Wir haben den Anspruch, möglichst objektiv und unabhängig zu sein. Wurde auch schon wissenschaftlich attestiert, aber wir sind formell privat, weil es ist eine GmbH, die verantworte ich. Und wenn man so will, ich bin ein bisschen das Gesicht des FNG-Siegels. Im Podcast natürlich blöd, aber gibt ja auch andere Medien.
Okay. Was ist denn euer Ziel mit diesem Siegel? Warum habt ihr das überhaupt gemacht?
Ja. Man konnte schon in den 10er Jahren absehen, dass das Thema an Fahrt gewinnt. Immer mehr Häuser haben sich des Themas angenommen und wo man früher vielleicht an zwei Händen die üblichen Verdächtigen erkennen konnte und abzählen konnte, da wusste man einfach, das Produkt ist nachhaltig unterwegs, haben sich hier schon immer mehr auf den Weg begeben. So, und wenn es dann halt ein Wirrwarr, ein Sammelsurium an Produktanbietern gibt, ist natürlich immer eine Orientierungshilfe wichtig. Und da haben wir versucht, was der Blaue Engel schon mal vor 15 Jahren versucht hatte, aber entweder war der Markt nicht reif, ich war selber Portfolio-Manager in Brüssel bei einem der Pioniere, da wollten die Asset-Manager sich auch nicht so einem Label-System unterwerfen oder hingeben. Das hat dann der Fachverband versucht 2015 mit einem Gütezeichen, mit dem einfachen Ziel, die Spreu vom Weizen zu trennen oder zumindest den Produkten, die gewisse Kriterien einhalten, die einen Mindeststandard erfüllen und darüber hinausgehen, mit einem Label eine Wiedererkennbarkeit zu geben, dass ein Verbraucher und eine Verbraucherin recht schnell sehen können, wie das eben bei Demeter auch ist. Das ist ein bisschen arroganter Vergleich, ist ja keine reine Biogeschichte, aber vom Plakativen, um jemanden schnell einen Eindruck zu geben, okay, hier hat jemand extern drüber geschaut, der hat da was attestiert, hier scheint die Produktwahrheit und Produktklarheit gegeben zu sein. Und das läuft seit 6 Jahren immer besser, nicht nur, weil einfach mehr Produkte aufgelegt werden, sondern weil das Thema in der Tagesschau begegnet und in unserem, wie ich auch ausführte, ich esse wirklich weniger Fleisch. Wieso soll ich mir ein neues Auto kaufen? Das ist zwar 14 Jahre alt, es fährt aber noch. Und ich kaufe auch nicht jedes Jahr ein neues Handy. Ja, das ist ja in unser aller Leben angekommen. Und bei den Geldanlagen, das wird ja jetzt gesetzlich verpflichtend auch, hat auch die EU verstanden, dass wir hier die Henne-und-Ei-Problematik lösen, dass wir die Berater verpflichten, das Thema anzusprechen. Weil die Berater sagt immer, ja, der Kunde, der will es nicht. Ja, also Lehman-Zertifikate hat auch kein Kunde nachgefragt, die wurden auch verkauft.
Okay, dann kommen wir mal zur großen Frage hier in dem Podcast heute. Sag mal, du als echter Fachmann, wann ist ein Fonds nachhaltig?
Ich muss mich direkt outen. So einfach ist es eben nicht zu beantworten. Aber es gibt verschiedene Wege zu mehr Nachhaltigkeit. Und jetzt versuche ich ein bisschen auf die Essenz zu kommen, was wir machen und was auch eigentlich auch erst oder nur möglich ist. Es gibt eben die Elemente fördern, fordern und verhindern. Also wenn man so will, es gibt Menschen, die sagen, ich will erstmal gewisse Dinge gar nicht finanzieren. Ich will nicht in Kohlebergbau, in Kohleverstromung, in Nuklearenergie, in Waffen, in Pornografie, in Tabak und so weiter reingehen. Das ist also verhindern. Das kann eine Möglichkeit sein, Nachhaltigkeit in Geldanlagen umzusetzen, weil ich zumindest keinen Schaden anrichte. Ich habe so einen Feel-Good-Faktor, ich fühle mich wohl, ich bin nicht an diesen bösen Sachen beteiligt. Dann gibt es halt fördern, sprich, ich gehe bewusst in Themen, die natürlich intuitiv nachhaltig sind. Bildung, Gesundheit, erneuerbare Energien, Wasser, Mikrofinanz, in Themen, die zu diesen Nachhaltigkeitszielen passen, gebe ich also aktiv Geld, Themen, Investments oder ich schaue mir auch große Unternehmen an, die Produkte haben, die zu einer Lösung beitragen, Wasserfilter, Silizium, Windräder, aber auch Datenschutz und vernünftiges Banking gehört dazu. Also da gibt es schon eine ganze Palette an thematischen Kriterien, in die ich investieren kann. Es gibt aber auch im Sinne der Transformation, wir haben ja die Welt, wie sie ist, Überlegungen, wenn wir eine Aspirin schlucken und Auto fahren, da steckt Öl drin. Ja? Kein Industrieprozess würde ohne Öl funktionieren. Dann gibt es einen sehr pragmatischen Ansatz, der passt nicht jedem, weil er ist absolut nicht nachhaltig, aber wir haben die Welt, wie sie ist, und dann gehen wir wenigstens in den Bergbauer, der am wenigsten Skandale hat, der möglichst keine ausbeuterische Kinderarbeit hat, also ausbeuterisch gar keine, aber eben das sehr, sehr gut macht, der Zuliefererketten kennt, der weiß, wie im Fall von Unilever, ich habe nahezu alle Zulieferer im Griff, ja, und kann möglichst gut sicherstellen, dass unsere Kakaoplantagen vernünftig bewirtschaftet sind, dass in der Schokolade kein Mist drinsteckt und. Ja, und dann kann ich so diesen Branchenbesten rausfiltern. Ich kann auch mit meiner Macht eben meine Stimme erheben. Ich kann auf unser Unternehmen einwirken, dass es sich nachhaltiger bewegt. Das ist eben die Herausforderung, die verschiedensten Wege zu mehr Nachhaltigkeit, ob Ausschlusskriterien, Positivkriterien, Engagement, gezielte Investments, dann mit einem Siegel auszustatten, um zu sagen, okay, dieses Produkt macht es auf sehr vielfältige Weise sehr vernünftig. Weil jeder muss ja für sich selbst, und das wäre jetzt die Frage, die du an mich stelltest, hat eine eigene Vorstellung, ob das ethisch oder wirtschaftlich nachhaltigkeitsgetrieben ist und muss dann im Detail reinschauen. Wenn ich ein Tierfreund bin, habe ich vielleicht zumindest früher mit L'Oreal ein Problem und habe keinen Bock, L'Oreal im Portfolio zu haben, weil die hatten früher noch Kosmetika an Tieren ausprobiert. Wenn ich ein dogmatischer Tierfreund bin, kaufe ich keine Sanofi, keine Merck und keine Bayer, weil natürlich an pharmazeutischen Produkten Tierversuche legal verpflichtend sind. Ja, aber das muss ich ja auch nicht unterstützen. Und das sind halt sehr individuelle Dinge. Da hilft kein Label und kein Rating. Da muss ich halt selbst bei dem Fonds Kriterien checken, was ist ausgeschlossen, was ist eingeschlossen. Ein Label, was wir machen, ist ein guter Filter, um einen Korb an vernünftigen, professionell verwalteten, nachhaltigen Gelderlangen zur Verfügung zu stellen. Das ist schon mal eine gute Hilfe. Aber im Zweifel muss jeder für sich selbst im Detail einen Fonds untersuchen, was ist da drin und oder nicht drin.
Okay, und ihr stellt, wie du gesagt hattest, einfach die Vorauswahl, dass ich sagen kann, okay, wenn ich bei den FNG-Fonds gucke, die da gesiegelt wurden und vielleicht im Siegel nochmal gut bewertet worden sind, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu, dann habe ich eine bessere Vorauswahl und habe meine Entscheidung leichter. Aber du sagst, ich muss immer noch für mich selber gucken, ob da nicht doch irgendwas drin ist, wo ich nicht mit d'accord gehe. Ich mache mal ein Beispiel, was ich selbst halt, dem ich selbst begegnet bin, ne, der European Stars Equity von Nordea trägt das FNG-Siegel, sogar, glaube ich, 3 Sterne. Und es ist eine Position drin, die Nestle heißt und nicht jedem so lieb ist.
Genau. Also bei dieser Einzeltiteldebatte wie Nestle, da kommt zu Recht immer das Bestreben von Nestle, die Wasserbewirtschaftung zu privatisieren. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber, dass sie für Versorgungssicherheit sorgen und vernünftige Gehälter zahlen und Menschen in Brot und Arbeit bringen. Ich will jetzt gar nicht das eine mit dem anderen aufrechnen. Und nochmal kurz zurückgehend. Das FNG-Siegel hat gewisse Mindeststandards und es gibt Mindestausschlusskriterien. Da kann jeder, das kann er nachlesen, das ist, ich hoffe, sehr plakativ, leicht verständlich. Man kann natürlich auch in das 30-seitige Detaildokument gehen, weil was heißt genau zum Beispiel die Vermeidung von Menschenrechtsverstößen oder was heißt ganz konkret Kohleausschluss? Das sind dann sehr detaillierte Fragen, die so weit gehen, dass man eine Deutsche Bahn, die den Panzer, der in jedem Krieg dann eingesetzt wird, den Panzer transportieren zu einer Airbase, dass man die Deutsche Bahn der Waffenindustrie zuschlüsselt. Kann man machen. Ich persönlich finde es Schwachsinn, aber man kann das ja so sehen. Auch die Schraube von Siemens, die vielleicht in einer Atomkraftanlage verwendet wird, ja, kann man ja auch dem zuordnen. Man muss nur immer das Verhältnis und das rechte Maß vielleicht behalten, weil man sonst sehr idealistisch und sehr dogmatisch unterwegs ist, dann hat man kein Portfolio mehr. So, also wir haben ganz konkrete Mindestausschlusskriterien und im Fall von diesem Fonds bei Nordea, es gibt auch noch andere Beispiele, Amazon ist öfter ein Fall, der genannt wird, um es jetzt auch proaktiv selbstkritisch anzusprechen. Das sind Titel, Unternehmen, die nicht verpflichtend als Ausschluss gefordert sind, weil wir jetzt nicht das Thema Wasserprivatisierung als Mindestausschluss haben. Und wenn dieser Titel diese Hürde überspringt, dann ist das für uns okay. Das kann man kritisieren, deswegen weise ich darauf hin, das Siegel muss nicht jedem gefallen. Wir haben nur sehr transparente Kriterien, wo ich weiß, was auf keinen Fall drin ist. Da wird keine EDF drin sein, da wird keine Rheinmetall drin sein, da war keine RWE drin. RWE wird demnächst sicherlich der größte Renewables-Anbieter sein, dann wollen alle RWE haben, aber Stand heute, ich habe die Umsatzzahlen nicht im Kopf, aber Amazon und Nestlé können drin sein. Das meinte ich mit, da muss man dann, wenn man ein konkretes Bild hat, reinschauen. Was ich auch sage, da sind auch Titel drin, da wird es immer mal wieder eine Kontroverse geben. Das mag jetzt zynisch klingen, aber wir wissen das zum Beispiel von Henkel, die ich selber auch gut kenne, weil ich Portfolio-Manager war. Die sind auch von allen ESG-Agenturen, oft haben die sehr unterschiedliche Einschätzungen, aber Henkel wird von allen Nachhaltigkeitsagenturen relativ gut bewertet. Die haben einfach nicht alle Zulieferer im Griff, wie kaum ein Unternehmen, auch Adidas. Und dann kommt es halt vor, dass manchmal zum Beispiel eine schwangere Frau gekündigt wird. Das ist ein Skandal. Das darf nicht passieren nach Arbeitsrechtsstandards. Nur das ist bei zig Unternehmen leider an der Tagesordnung, wenn man die alle in den Topf wirft. Und es gibt tausende von Kontroversen jeden Monat. Und als Portfolio-Manager ist es halt eine Abwägung, wann ist etwas systematisch oder schwerwiegend. Also man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass ich einen blütenweißen Fonds habe, wo nie irgendwas vorfällt. Ja, das ist leider nicht so. Man hat hier eine Geldanlage, man hat große Unternehmen, die weltweit tätig sind, die es im Zweifel nicht wissen, wo etwas passiert. Wenn sie es aber wissen und nicht abstellen und wenn es eine schwerwiegende Kontroverse ist, dann ist es ein No-Go. Also heißt, ob da ein Einzeltitel wie Nestlé oder auch andere Titel, die kontrovers sind, drin sind, wie Bayer, als Monsanto gekauft worden ist. Wir haben nicht Agro- oder Crop Science als Mindestausschluss definiert. Ja, das kann in manchen Fonds drin sein. Das muss jeder individuell dann in der Titelliste schauen oder bei, wir haben, das nennt sich FNG Nachhaltigkeitsprofil, da gibt es Zusatzinfos, ob der Fonds dennoch mehr ausgeschlossen hat, zum Beispiel genmodifizierte Organismen, industrielle Massentierhaltung, Wasserprivatisierung und so weiter. Also es ist ein Vorfilter und eine gute Hilfe, im Zweifel aber genau hinschauen bei jedem Fonds.
Jetzt ist ja ein Ausschluss nicht alles, sondern ganz besonders ein Fonds mit großem Volumen hat ja auch noch als Großinvestor einen gewissen Einfluss. Kannst du mal kurz das Engagement und Active Ownership für uns definieren und das vielleicht mal so mit den Ausschlüssen nebeneinander stellen, was man damit erreichen kann?
Also es gibt immer die Frage nach der Wirkung, die jetzt gerade akademisch auch sehr kontrovers wird. Was bewirke ich konkret, wenn ich mein Geld in einen Fonds investiere, der ja dann eine andere Aktie oder eine Anleihe kauft? Also mein Geld führt ja nicht direkt dazu bei, dass einer Näherin in Bangladesch eine Schule gebaut wird für ihr Kind oder dass 7 Tonnen CO2 konkret mit deinen 1.000 Euro aus der Luft dann geholt werden. Also gibt es so Kanäle, über die Wirkungsweisen entstehen. Und da gibt es immer mehr Studien, die sagen, diese ganzen Ausschlüsse bringen eigentlich nicht viel, weil es gibt genügend konventionelle Anleger, die kaufen dann trotzdem eine Rheinmetall. Und Rheinmetall wird auch einen Kredit bekommen, weil für gewisse Dinge will man oder braucht man Waffen? Also habe ich zwar ein gutes Gefühl, aber letzten Endes bestrafe ich nicht sehr stark eine Rheinmetall. Ich mache nicht das Geschäftsmodell kaputt, was man ja vielleicht auch erhoffen könnte von bösen Sachen, die will man kaputt machen. Eine andere Debatte ist natürlich Verteidigung, Polizei und so weiter. Aber als das ist kontrovers. Das Engagement scheint sich gerade als das herauszukristallisieren, wo ich einfach einen besseren Hebel habe, weil ich natürlich, wenn ich jemand Geld gebe, mitreden kann. Und wenn mehr Investoren mitreden und wenn es auch ein Reputationsproblem wird, was wir ja bei Bayer in einer ganz verbrannten Art gesehen haben oder Dieselgate, wo es bis zu Boykottaufrufen kommt, wo einfach Fondsmanager sagen, ich gebe dir irgendwann kein Unilever, also ein Beispiel, Unilever, wenn ihr die ausbeuterische Kinderarbeit ausmerzen wollt, dann müsst ihr erstmal wissen, wo könnte die vorkommen. Also sprich, ihr müsst eure Zulieferer kennen. Wenn ihr Zulieferer kennt, müsst ihr denen Policies an die Hand geben, ihr müsst das kontrollieren. Und noch weiter, ihr müsst eigentlich denen vernünftige Mindestlöhne zahlen. Ja, dann würden keine Eltern ihre Kinder zur Arbeit schicken, wenn die vernünftige Löhne bekommen. Und hier sieht man Engagement-Fälle, die dann mit einem Zeitraum 3 bis 5 Jahre Ziele setzen. Unilever, Zuliefererkette muss bekannt sein. Was macht ihr nach einem Jahr? Ist die Quote hoch geworden? Wenn ja, Applaus, macht weiter. Wenn nein, Eskalation, wir entziehen euch Geld. Oder wir bringen es an die Öffentlichkeit oder bei einer Hauptversammlung, wir kriegen das mittlerweile mit, ob das die Deutsche Bank war vor 2 Jahren mit ihren großen Bonuszahlungen, da hat ein Fondsmanager sich zu Wort gemeldet und das angeprangert, das kommt dann in der Tagesschau, das ist nicht so ganz ohne. Also indem ich nicht nur mit einem Serienbrief, sondern das Thema als Investor aufbringe, mit dem Unternehmen mich zusammensetze, dem Unternehmen auch drohe, wenn sich nichts tut, entziehen wir dir Geld, habe ich einen Hebel. Die Gretchenfrage ist diese Kausalität. Also das dauert lange und das ist auch nicht 1:1 so nachweisbar. Und wie du hörst, das ist natürlich irgendwo schwammig, weil es sind nun mal große Konzerne, die jetzt nicht, weil ein Fondsmanager sagt, liebe RWE, du musst doch viel schneller in erneuerbare Energien investieren, dass die morgen ihre Kapitalinvestitionen wegen eines Fondsmanagers umschüssen. Aber das sind halt viele Tropfen, die ganz gesammelt auf einen heißen Stein fallen, die dann dazu führen, dass das Unternehmen schneller umdenkt, weil eben ansonsten Geld entzogen wird.
Das heißt, du sagst schon, klar, es gibt Unternehmen, die ja, muss man halt ausschließen, weil das ein Streubombenhersteller jetzt hergeht und stattdessen Blumen pflanzt, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, ne? Aber es kann ja sein, dass ich mehr davon habe, wenn eine große Investorenmacht ein grüneres Nestlé bewirkt, als ich eine Chance habe, dass durch mein Nicht-Investment dem Unternehmen signifikant geschadet wird. Habe ich das so richtig
verstanden? Es ist im Grunde genommen, wo ich auch persönlich immer einen Groll habe, was bringt es nicht mit Trump und Putin und Kim Jong-un zu reden? Ja, ich muss ja im Dialog bleiben als Politiker, um zumindest einen Zugang zu haben. Ja, da kommt mein Idealistenherz und sagt, mit den blöden Idioten, die muss man doch boykottieren. Ja, aber die gibt es halt, diese Unternehmen oder diese Idioten am Machthebel. Und das ist halt die ähnliche Philosophie dahinter. Aber auch wieder da, das mag nicht jedem passen. Und es gibt auch Sektoren, wo man fairerweise sagen muss, naja, ein Waffenhersteller eben, der wird keine Erbsenpistolen herstellen. Und ob ein Ölunternehmen sein Geschäftsmodell so stark umbauen kann, ja, mit Engagement, ja, weil es sich ja möglicherweise mit einer riesen, mit riesen Sozialplänen dann rum, ja, rumschlagen muss. Entschuldigung, also so sehen es ja viele Unternehmen. Ja, aber die müssen einfach dann schauen, wie sie mit den Heer von Arbeitslosen umgehen. Das ist natürlich dann auch eher unwahrscheinlich und man kann nicht einfach Engagement als Feigenblatt für nachhaltige Geldanlagen. Ich bleibe investiert, ich engage ja ein bisschen. Also es gibt schon Unterschiede. Wir sehen das und das wäre der Appell. Es gibt mittlerweile viel Kommunikation, es gibt Reportings, Newsletter, Broschüren, wo Häuser darstellen, sie machen global wenig, weil es bringt nicht viel. Sie machen lokal viel mehr, sie machen vereinzelt auf gewisse Themen. Da haben die auch mittlerweile viel Marketingmaterial, wo man schon nachlesen kann, oh hier, da sind die am Ball, das ist ein roter Faden, das zieht sich durch und viele machen es eben nicht und was verwerflich ist, es wirkt oft mal im Negativen, es gibt Häuser, die stimmen bewusst gegen zum Beispiel klimafreundliche Hauptversammlungsbeschlüsse, also die machen Werbung nach außen, wir sind ganz grün, man kann das nennen, weil es ist bekannt, Larry Fink, das ist der bekannte Chef von BlackRock, der seit 2 Jahren der Welt erzählt, wie wichtig es ist, grün zu werden, aber irgendwie kriegt das nicht hin, dass seine eigene Truppe dann auch in seinem Sinne abstimmt. Im Gegenteil, BlackRock und andere große ETF-Anbieter haben es geschafft, nur 3 Anbieter mit ihrer Macht zu verhindern, dass Unternehmen auf Hauptversammlungen mit einer Resolution, also von Aktionären gezwungen wird, ihr müsst mehr in Sachen Klimawandel zu tun. Das ist ein klassischer Fall von Greenwashing in dem Fall. BlackRock macht sicherlich auch gute Dinge und die haben vernünftige Gelder, aber wo einer Marketing-Show macht mit tollen Briefen, was bis zur Tagesschau vordringt, aber wenn er dann mal den Finger erhebt, für eine Stimme auszuüben oder seine Leute, dann das Gegenteil dessen macht, was er gepredigt hat. Und das ist natürlich in dem konkreten Fall dumm, weil das weiß mittlerweile auch viel.
Jetzt hast du mir schon 2 Begriffe genannt, die ich auch noch ansprechen wollte, und zwar einmal Greenwashing. Wieder, sag mal du als Profi, was ist denn Greenwashing im Finanzbereich?
So, im Grunde genommen ist es natürlich etwas grün anstreichen, was innen drin nicht grün ist, plakativ gesagt. Es ist aber ein starkes Missverhältnis, wenn ich vielleicht einzelne kleine Aktivitäten rausgreife und die als überdimensional darstelle und dann aber viele Geldanlagen konventionell anlege. Ja, oder wenn ich vielleicht in einem Portfolio, ich habe dann eine Nordex und vermarkte die Nordex als super grünes Unternehmen und habe aber noch 7 Versorger, die auf die mit starker Kohleverstromung zu tun haben. Ja, heißt, so eine sehr eingeschränkt selektive nach außen zur Schaustellung von grünen Elementen, wobei das Hauptkonstrukt eben nicht grün ist. Ja, oder so eine Impact Illusion, das ist gerade auch so ein Modethema, weil nochmal Nachhaltigkeit und Best in Class auf ein Produkt drauf zu schreiben, ist jetzt nicht mehr so sexy. Dann schreibt man dann Impact drauf, was auch eine Daseinsberechtigung hat, und dann geht man halt nicht sorgsam um und in Einzelfällen suggeriert vielleicht einer, ohne das klarzustellen, dass jetzt mit deiner Anlage zum Beispiel so viel konkret bewirkt wird, dass du 20 Mal nach New York fliegen kannst, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil deine Geldanlage sorgt schon vor so viel Tonnen CO2-Reduktion. Ja, das würde man dann Impact-Washing benennen. Also das wird in meinen Augen einfach auch zu stark aufgebaut. Ich sehe es gar nicht so häufig, aber es ist ein Phänomen, was vorhanden ist. Und sobald das vorhanden ist, muss man dann natürlich gegenmachen. Aber es wird oft in meinen Augen missbraucht. Man hat schnell diesen Vorwurf von Greenwashing. Ja, in der Breite, in meiner Wahrnehmung ist es gar nicht so verbreitet.
Der nächste Begriff war ETF. So, jetzt kommen viele Menschen gerade in Kontakt mit der Anlage und wenn man mal so googelt, wo man da sein Geld anlegen soll, für die Altersvorsorge oder für egal was, dann ist der Top-Treffer bitte mit einem ETF-Sparplan. Und wenn man eine nachhaltige Geldanlage ganz einfach haben möchte, dann wird einem zuhauf empfohlen, mach halt einen grünen ETF. Jetzt habt ihr keinen ETF,
korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der euer Siegel trägt und ein ETF kann auch kein Engagement machen. Sag mal deine Meinung.
Also wir haben noch keinen ETF, weil formell die müssten sich bewerben. Wir sprechen mit Anbietern und wahrscheinlich werden auch die ersten Produkte dann gesiegelt werden. Da bin ich auch neugierig, weil tendenziell ist es natürlich durch die niedrige Kostenquote, die einerseits ETFs natürlich sehr attraktiv machen, wenn man rein die Geldanlage betrachtet, sehr sinnig, in ETFs zu investieren. Auf der anderen Seite stehen natürlich, und jetzt kommt schon kurz der kleine Werbeblock fürs FNG-Siegel, das muss aber nicht das FNG-Siegel sein, das ist einfach die Art, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Ich habe halt viele Elemente, die in unseren Augen dazugehören, um eine hohe Nachhaltigkeitsqualität zu liefern. Also ich habe Ausschlüsse, ich habe Positivkriterien, ich habe dieses Engagement, die Stimmrechte, die ausgeübt werden, ich habe auch ein Reporting. Wir Anlegerinnen, ich bin ja auch Anleger, wir Anlegerinnen wollen ja wissen, was denn vermeintlich bewirkt wird. Also kriege ich denn die Information, was mit dem Fonds alles so geschieht, indirekt oder direkt. So, und das sind natürlich alles Dinge, ich brauche Recherche, ich brauche Analysten, ich brauche ein Reporting, ich brauche diese Infrastruktur, um Engagement zu machen. Die hat ein ETF in der Regel nicht. Jetzt gibt es schon gar nicht dumme Ansätze von ETFs, die sagen, naja, wenn wir in einem Konzern sind und ich habe diese Anlagen in einem ETF, dann schiebe ich die zu dem Konzern und wenn Hauptversammlung ist, dann stimmt der Konzern mit den gesamten Anlagen für etwas ab. Das kann man ja dem ETF auch zuschlüsseln. Das ist ja löblich. Ja, also so pauschal kann man das nicht sagen. Was ein entscheidender Punkt ist, die Idee eines Nachhaltigkeitsinvestments sollte sein, eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen zu haben. Es gibt ja sogenannte synthetische ETFs, die bilden dann zum Beispiel eine Performance ab. Wir haben das schon gesehen von einem erneuerbaren Energienindex und das reale Portfolio ist dann mit ExxonMobil und Rheinmetall bestückt, weil die einfach andere Risikostrukturen haben, die gerade passen oder weil die hoch korrelieren, gleichlaufen. Und das ist natürlich pervers. Oder es gibt synthetische ETFs, die mit sogenannten Gegenparteien, Swap-Partnern, wo man gar nicht eben dann diese Titel analysiert, sondern schauen muss, wer profitiert von dem Geld. Also hier muss man schauen, ist es zumindest ein ETF, was direkt 1:1 den Index abbildet mit den gleichen Titeln? Ja, gibt es Möglichkeiten, dass dieser ETF Engagement macht? Wieso ich ein bisschen skeptisch bin, das ist so eine philosophische Frage. Nachhaltigkeit hat mit Qualität zu tun. Ja, vernünftige Löhne, Produktstandards, eine saubere Verpackung oder im Idealfall keine Verpackung, was aber auch wieder teurer ist, weil ich Hygienestandards haben muss. Will sagen, Nachhaltigkeit ist eine bewusste Entscheidung, wo man nicht vielleicht das Billigste suchen soll. Und wo wir wissen, billig ist nicht unbedingt gut und langfristig Zucker sogar meistens das Teurere. Passt es philosophisch, wenn ich immer nur die billigste oder günstigste Anlage suche, ja, weil vielleicht gewisse qualitative Elemente auf der Strecke bleiben? Also wenn ich nur mein ganzes Geld mit ETFs anlege, ja, und einen aktiv gemanagten Fonds, der doch schneller reagieren kann vielleicht und der eben ein sauberes Engagement machen kann, komplett außen vor lasse, muss ich mich auch ein bisschen hinterfragen. Ich will dann doch alles billiger haben und trage nicht unbedingt zu einer besseren Nachhaltigkeit bei. Trotzdem gibt es gute Gründe für grüne oder nachhaltige ETFs. Ich will hier nur ein bisschen Gedankeninputs auch noch mitgeben.
Ja, verstehe. Da habe ich mir viele auch schon gemacht von den Gedanken. Ne? Auch einfach das natürlich Preisdumping irgendwie, wenn ich unbedingt ein kostenloses Girokonto haben möchte. Ich habe einen ETF, der darf fast nichts kosten. Muss ich mir auch bewusst sein, dass dann auch jemand nichts mehr verdient, ne? Und ich wieder jemanden überflüssig gemacht habe. Ich verstehe völlig, worauf du hinaus möchtest. Ne? So, jetzt hast du eben auch schon angeschnitten, das FNG-Siegel ist eine Hohlschuld, richtig? Ihr habt jetzt ungefähr 100 sind es, ne? Die
knapp 200 jetzt, ja.
200 sind es jetzt schon, oh sorry. Sind schon einige Fonds, kommen eher viele auf euch zu und ihr siegelt wenige oder ist es irgendwie andersrum und ihr seid noch irgendwie unbeliebt? Kannst du mir da mal so einen Einblick geben?
Die große Schwäche des FNG-Siegels ist, es ist eben eine Bewerbung, so wie ein Bauer sich bei Demeter bewirbt, der will da mitmachen. So dass man nicht ungefragt, was wünschenswert ist und wo wir auch hinkommen werden. Dass man ungefragt, wie das vielleicht mit dem Nutri-Score oder mit so einem Tachometersystem, rot bis grün oder braun bis grün, wo man auf jede Geldanlage ungefragt was draufpappt. Jetzt kam aufgrund der Empfehlung des Sustainable Finance Beirats, die Regierung hatte eine Expertenkommission gegründet und hat dann heute die Empfehlungen auch konkretisiert, dass man hier auf so eine Ampel zusteuern will, rot, gelb und grün. Das ist alles Zukunftsmusik, weil die ganzen Daten noch nicht da sind. Aber wenn man ungefragt auf ein Produkt so Nutri-Score, eine einstufende Klassifizierung vornimmt, das wäre natürlich wünschenswert. Dafür brauchen wir viele Daten und validierte Daten. Da gibt es was am Markt, das ist aber, Entschuldigung, alles ziemlicher Bullshit, weil einfach viele Daten geschätzt sind, nicht systematisch vorhanden sind und keine große Aussagekraft haben. Es ist nice to have, aber ich würde da nicht sehr viel drauf geben, weil wir wissen, die Unternehmen müssen erstmal diese Daten liefern. So, also und solange wir das nicht haben, ist das FNG-Siegel einfach ein Mittel, auf das man sich bewirbt. So, es bewerben sich immer mehr. Also es ist alles andere als unbeliebt. Und es steht manchmal der falsche Eindruck, dann steht der Vorwurf im Raum, naja, das Siegel kriegt man einfach, da bewirbt man sich und es haben ja fast alle, die sich bewerben, dann das Siegel. Dann muss ich immer sagen, nein, natürlich kann man das so sehen, ist aber falsch, weil wir jedem im Vorfeld sagen, jeder weiß, welche Kriterien wir verlangen. Ja, es wird sich nicht jeder auf den Chefposten beim WWF bewerben, weil er das Kompetenzprofil nicht mitbringt. Ja, und wenn sich jetzt drei bewerben und einer wird genommen, kann man auch nicht den Case machen, ja, ein Drittel wird genommen. Will sagen, viele bewerben sich erst gar nicht, weil sie entweder die Kriterien nicht erfüllen wollen, nicht erfüllen können, oder weil sie natürlich schon das Siegel einfach blöd finden. Aber es bewerben sich jedes Jahr sogar immer mehr. Die zweite Ableitung mathematisch, also das Wachstum ist immer stärker, weil ganz einfach viele Vertriebseinheiten, auch so langsam die Privatanleger, es ist bei Privatanlegern an sich nicht sehr bekannt, aber es kommt immer mehr, weil über Vertriebsstrukturen, Dachfonds, Versicherungen, es einfach eine gute Hilfestellung ist, man das eben schnell erkennen kann. Und wir haben ungefähr 1500 Fondsprodukte im deutschen Markt, die sich nachhaltig nennen. Und da kommen jetzt natürlich immer mehr darauf, wie differenziere ich mich? Ich will die Hosen runterlassen und wir haben so ein Sternesystem. Dann kann man schon ganz gut erkennen, okay, der hat mit 3 Sternen, das wäre das Maximale. Der hat halt viele Elemente, die er sehr gut erfüllt. Ein anderer, der hat noch Potenzial mit 1 Stern, der ist da auf dem Weg. Aber viele, die gar nichts haben, das kann eine Mogelpackung sein, muss aber nicht. Wir können nicht sagen, Produkte ohne Siegel sind schlecht. Haben wir keine Ahnung, das wäre arrogant. Aber zumindest der das Siegel hat, der hat sich über 80 Fragen gestellt. Der hat einen Austausch. Das ist, das möchte ich kurz noch hervorheben, einfach eine andere Art, wenn Sie mit einem diskutieren. Der muss Fragen beantworten. Es gibt Rückfragen, es gibt Telefonate. Dann ist das schon mal eine Hürde, dass der das eigentlich schon vernünftig machen will. Weil keiner hat Lust, sich einem Fremden so zu öffnen, wenn das nur eine Show wäre. Also nicht nur allein deshalb ist es keine Show, aber diese Hürde zu überspringen, dass man so einen Test hat, dass man sich extern anschauen lässt, die Hosen runterlässt, wenn man so will, und dann auch mit dem Sternesystem sehen kann, oh, 1 Stern, 2 und 3 Sterne, der scheint irgendwie stärker unterwegs zu sein, ist es halt schon ein gutes Tool, um diesen Filter, wie gesagt, zu haben. Weil jeder Produktanbieter erzählt jetzt, dass er seinen Schnipsel SRI auf der Schnipsel Nachhaltigkeit auf seiner DNA gefunden hat und der Größte, der das am längsten macht, Pionier, der Beste, der Innovativste ist, und da blickt selbst ein Fachmann und eine Fachfrau kaum noch durch, weil durch die Regulatorik jeder Produktanbieter gar nicht mehr mitspielen darf, der kein nachhaltiges Produkt hat in der Beratung seiner Kunden. Und dadurch wird jeder Produktanbieter quasi gezwungen, wenn er diesen groß wachsenden Kuchen nicht mitessen will, gezwungen, hier Produkte aufzulegen. Und da macht es einfach Sinn, dass es, man sagt dann Due Diligence, dass es so eine externe Prüfung gibt. Das muss nicht nur das FNG-Siegel sein. Es gibt Ratings, es gibt andere Methoden, aber es ist ein Angebot mit einem Label, hier für Orientierung zu sorgen.
Wer kriegt 1 Stern? Wer 2? Wer 3? Kannst du es mal so kurz ein bisschen abgrenzen?
Also es ist im Grunde genommen vielleicht so wie jemand, der sich auf eine Wanderung begibt. Also wir gucken uns denjenigen an, der am Startpunkt der Wanderung zu einem Nachhaltigkeitsweg steht. Wenn der einen großen Rucksack hat, wo viele Dinge drin sind, bessere Kleidung, 3 Müsli-Riegel mehr, 5 Trinkflaschen plus eine Taschenlampe. Der ist halt gut ausgestattet, dass er diesen Weg auch findet. Will sagen, ein 3-Sterne-Fonds, der hat in der Regel ein gutes Reporting, dass ich nachforschen kann und auch der Beleg erbracht wird, aha, die und die Art von Wirkung wird erzielt. Der hat eine gewisse Strenge mit Ausschlusskriterien. Der hat eine gewisse Strenge mit Positivkriterien. Der hat ein solides Engagement. Der übt die Stimmrechte im Sinne von Nachhaltigkeit aus. Da ist das Haus, steht hinter der Idee. Der macht Weiterbildung auf dem Thema. Also im Grunde genommen, 3 Sterne sind die, die viele Elemente erfüllen in Sachen Nachhaltigkeit. Und jemand, der 1 Stern hat, jetzt nicht falsch verstehen, das ist ein bisschen wie ein Michelin-System. Das mag jetzt vermessen klingen. Aber ein Koch mit einem Michelin-Stern ist ein super Koch. Ob ich da jetzt unbedingt bei dem mit 3 Michelin-Sternen gehe, ist eine andere Frage. Jetzt ist 1 Stern jetzt nicht das super grünste und total nachhaltigste, aber es ist halt ein Stern, wo viele andere gar keinen haben. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Aber der 1 Stern hat, der hat vielleicht nur 2 Müsli-Riegel und eine Trinkflasche. Dem fehlt die Kleidung, wenn es kühler wird, und auch die Taschenlampe, wenn er sich verläuft. Ja, und von daher ist das eine gute Orientierung. Okay, hier ist jemand sehr solide unterwegs. Es ist kein Messsystem für Impact. Es heißt nicht, ein 3-Sterne-Fonds hat jetzt wirklich einen definitiv niedrigeren Fußabdruck, weil uns da einfach die Messmethoden fehlen. Beim CO2-Footprint kriegt man das einigermaßen hin, dass ich sagen kann, wenn ich nur auf CO2 aus bin, dann kann ich mir Fonds anschauen, wie ist deren CO2-Bilanz. Ja? Es gibt zum Beispiel von Climatrix ein System mit 5 Blättern, die nur die Klimageschichten anschauen. Wenn ich nur auf Klima aus bin, vergesst das F, also vergesst nicht das FNG-Siegel, aber das ist nicht sehr hilfreich, wenn ich nur auf Klima aus bin. Da gibt es andere Wege. Und von daher ist es halt ein ganzheitlicher Ansatz, der mit den Sternen zum Ausdruck bringt, dass der Fonds halt sehr vielschichtig und sehr intensiv unterwegs ist. Nicht mehr, zur Enttäuschung einiger, aber auch verdammt nicht weniger, weil das ist schon mal dieser Filter, den es heutzutage braucht.
Jetzt gibt es seit 2 Monaten eine EU-Taxonomie, ist ein Artikel 9 Fonds, da fällt ja auch so das Wort Impact. Würde der jetzt auch ein Siegel kriegen automatisch?
Klugscheißkorrektur. Die Taxonomie, die diese grün nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten momentan auf 2 Klimaziele definiert, ist halt leider etwas losgelöst von der Offenlegungsverordnung, wo dieser Artikel 8 und 9 drin vorkommt, der verlangt, dass sich Produkte nach 2 regulatorischen Artikel klassifiziert. Und wenn er sich nach Artikel 9 klassifiziert, dann muss er eine stärkere Wirkungsbezogenheit nachweisen. Ich habe jetzt bewusst nicht den Begriff Impact-Fonds gewählt, weil die Regulatorik sagt nichts dazu, ob ein Artikel 9-Produkt ein Impact-Fonds ist. Das ist das Marketing, das ist die Semantik, dass das tendenziell dann so geframed wird. Es gibt ja auch keinen rechtlichen Rahmen. Ich wäre nur vorsichtig, weil wir haben auch schon Klagefälle gesehen in Deutschland, wo man nicht direkt mit der Begrifflichkeit Impact-Fonds, aber mit eben diesen Nachweisen, wie man denn vermeintlich diesen Impact, ob direkt oder indirekt, gibt es auch einen Gelehrtenstreit dahinter. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr fachlich, wäre ein eigener Podcast, wo man dann sagen kann, dass ein Artikel 9 Produkt natürlich nachweisen muss, wie denn diese Wirkungen entstehen, also tendenziell Impact ist, um sich sehr formell korrekt auszudrücken. Ich würde nicht sagen Artikel 9 gleich Impact-Fonds, weil auch in einem Artikel 8 Produkt gibt es Impact-Elemente. Jedes Produkt, ob nachhaltig oder nicht nachhaltig, hat irgendeinen Impact. Nur diese Begrifflichkeit ist halt sehr aufgeladen, dass manche sagen, du musst ganz konkret nachweisen, ob mit deinem Geld jetzt ein konkreter mehr Beitrag sogar zu einer besseren Welt geleistet worden ist. Und da fehlt uns größtenteils eine Datenlage, wieso man gerade jetzt dieses Impact-Thema mit Samthandschuhen anfasst. Also die Regulatorik, ja, die hilft zu einem gewissen Grade einerseits, dass ich dadurch eine Transparenz habe. Das ist aber, davor warnt auch der, wenn man so will, höchste Chefaufseher für das Asset Management auf der EU, der Sven Gentner. Das ist kein Labeling. Das ist auch nicht, liebe Zuhörerin, lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen, wenn jetzt Anbieter hingehen, wir wurden ja nach dem strengen Artikel 9 irgendwo klassifiziert. Das ist eine Selbstdeklaration, klar, die muss freigegeben werden, aber die sagt erstmal nur, ich gelobige, dass ich transparent darstelle, wie ich etwas mache. Die Bewertung des Ganzen, die müssen andere vornehmen. Wir zum Beispiel, also wir integrieren im Grunde genommen natürlich die Regulatorik, indem wir hier andere Messmethoden haben. Weil wenn ich ein Pflichtreporting leisten muss, dann kann es keine Pluspunkte geben, wo es vorher Pluspunkte gab, wenn jemand freiwillig Reporting gemacht hat. Wir zeichnen auch nur Produkte aus, die natürlich Artikel 8 oder 9 geschlüsselt sind. Aber es ist noch zu früh, jetzt wiederum so eine Zweiklassengesellschaft aufzumachen, weil diese Nachweise jetzt erstmal gebracht werden müssen. Also es ist ein erster guter Schritt von der EU, für Transparenz zu sorgen. Wenn Häuser diese Taxonomie nutzen, weil sie sagen, hier sind 7% oder 10% oder 3% konkrete Umsätze oder Kapitalinvestitionen in die Kriterien, die definitiv von der EU als grün nachhaltig angesehen werden, dann Applaus, dann habe ich eine Quote an der Hand. Aber Showstopper oder Illusionszerstörer, wir kennen das aus den ersten wissenschaftlichen Studien, selbst bei grünen Fonds, also bei Fonds, die an sich nur in grüne Aktien investieren, kommen wir auf Quoten von 10, 20, 30%, die mit der Taxonomie der EU zu tun hat. Wenn wir normale Unternehmen uns ansehen, dann liegen die Quoten so 1, 3, 5%. Also hier muss man einfach davon ausgehen, dass wenn die Produkte nach Taxonomiekriterien dann Bericht erstatten werden, mag es auf den ersten Blick total enttäuschend sein, wenn man sagt, aha, das Produkt hat nur so eine 3% grüne Quote. Ja, weil die grüne Quote die konkrete Definition der grün wirtschaftlichen Taxonomieaktivitäten der EU ist. Ja. Und bevor man hier das Kind mit dem Bade ausschüttet, weil das EU-Eco-Label, weil wir bei der Thematik sind, also nicht das grüne Blatt, was wir von den Lebensmitteln kennen, was so eine Basis nachhaltiger ist, woraufhin dann Bioland, Demeter, Rapunzel natürlich eine strengere Variante draufsetzen. Das EU-Eco-Label, das ist ein Stängel, die Blüte hat die Sterne und dann ist ein E drin, kein Euro-E, normales E. So, das Eco-Label soll es halt nur für Produkte geben, die mindestens eine 50%-Quote, plakativ gesagt, von grün nachhaltigen Taxonomieaktivitäten haben. Und wir wissen, dass der Markt aktuell weit davon entfernt ist. Also wird es leider kurzfristig mit dem EU-Eco-Label, wenn überhaupt nur sehr, sehr wenig, sehr hoch konzentrierte, vielleicht Infrastruktur-Private-Equity-Investments geben. Ja, also das zu diesem Thema Messbarkeit, Daten. Wir fangen ja auf einem sehr niedrigen Niveau an. Was nicht heißt, dass der Fonds dann nicht grün ist, ja, weil es diese Metrik ist aus der Taxonomie geschuldet. Das sind Wirtschaftsaktivitäten, die auch nur die Klimawandelanpassung und die Erderhitzungsvermeidung adressieren. Wenn wir dann mal ein Jahr später Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung, Wassersysteme, Biosysteme haben, mögen die Quoten auch höher gehen. Aber das ist eben auch leider die Realität, die uns hoffentlich nicht die Uhr auf 23:45 stellen lässt, ja, weil dann wirklich der Kölner Dom unter Wasser ist, weil alles so formalisiert und bürokratisiert ist, dass man sich einen Kopf zerbrochen hat. Aber ja, dann steht der Eisbär im Zweifel vom Kölner Dom und ist dann sowieso dann tot umgefallen.
Okay, ihr habt auch noch ein Transparenzlabel. Was ist damit auf sich?
Also es gibt in vielen Ländern gibt es so Foren nachhaltiger Geldanlagen. In Frankreich, in Schweden, in Italien. Und auf europäischer Ebene gibt es Eurosif, das ist der Dachverband. Und die haben den sogenannten Eurosif-Transparenzkodex. Das sind sehr viel beschreibende Elemente, wo jemand, das ist ja auch bei Demeter so, ich weiß nicht, ob bei Demeter das Hühnchen 10 Quadratmeter Auslauf hat, ein Wasserbett und ein Handy und Fernseher auf dem Zimmer. Ja, also ich kenne die Kriterien nicht im Detail des biodynamischen Landbaus. Ich vertraue dem Demeter-Label. So, das FNG-Siegel gibt eben dieses erste gute Signal. Aha, der ist sehr solide, der ist gut solide unterwegs, aber es gibt keine Detailspreis, wie kein Labels Detailspreis gibt, weil es soll ja plakativ die Informationsdichte reduzieren. Durch diesen Eurosif-Transparenzkodex und das sogenannte Nachhaltigkeitsprofil. Es gibt vom FNG Nachhaltigkeitsprofile. Das ist ein Zweiseiter, sehr einfach zu verstehen, schnell zu lesen, wo ein Anbieter eben plakativ sagt, welche Ausschlüsse habe ich, mache ich Engagement, welche Ansätze habe ich. Da haben Anlegerinnen sehr leicht einen Eindruck über mehr Details. Und diese Transparenztools, das FNG-Nachhaltigkeitsprofil, Zweiseiter, schnell sehen, was leistet der Fonds. Oder den Eurosif-Transparenzkodex, das ist viel Text, da kann ich einsteigen, wenn ich die Prozesse erklärt haben möchte, dienen dazu, einfach mehr Inhalt zu liefern.
Danke. Zum Schluss noch, was würdest du einem Menschen raten, die oder der jetzt gerade dabei ist, sich mit Anlagefonds zu beschäftigen und möchte jetzt starten, Nachhaltigkeit ist wichtig.
Also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass er mal, er muss ja nicht direkt ins Schweigekloster gehen, aber dass er sich mal beim Spazierengehen, Fahrradfahren überlegt, was heißt denn für mich Nachhaltigkeit? Ja, ist das Ethik? Ja, ist das Wirtschaft? So, um so ein Grundkonzept zu haben und sich hinterfragt, wie bin ich denn selber drauf? Also, wie gesagt, ich habe heute eine Jeanshose an. Ich habe nicht geprüft, ob die Jeanshose vielleicht irgendwo aus Bangladesch kommt und da Kinderarbeit drinsteckt. Ich mache das nicht bei jedem Kleidungsstück. So. Das gibt einem ja schon einen guten Hinweis. Was ich von mir nicht erwarte, muss ich vielleicht nicht im Extremfall von einer Geldanlage erwarten. Oder umgedreht, ja. Für mich ist das sehr wichtig, da bin ich sehr streng unterwegs. So, dann habe ich mal ein Grundgerüst. So, und dann würde ich versuchen, ob ich mit Internetplattformen von NGOs, von, ja, es gibt von Verbraucherzentralen, das schon auch sehr viel Infos, mich durcharbeite, um so eine Vorselektion zu haben. Natürlich kann ich auf die FNG-Siegelseite gehen, das liegt ja auf der Hand, hier meine Eigenwerbung oder unsere Eigenwerbung. Ich gehe auf die Siegelseite, da habe ich schon vorgefilterte Fonds. Ja, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Also sich selbst ein bisschen im Internet durchhangeln, ja. Der WWF hat einiges. Es gibt Plattformen von Facing Finance, ist eine NGO, von den Verbraucherzentralen. Beim Forum Nachhaltige Geldanlagen gibt es sehr viel Informationen. Ja, da kriege ich schon so ein Sammelsurium an Informationen und kann das einordnen, dass es um eine Geldanlage geht. So, und dann habe ich schon mal diese Grundinformationen. Und dann würde ich ganz konkret mal schauen, wenn ich nicht detailliert genug arbeiten möchte, ich gucke mir mal die Kriterien des FNG-Siegels an. Ist das denn, mit dem ich gut leben kann? Wenn ich damit 80% gut leben kann, habe ich ja schon eine große Auswahl. Und dann mag ich vielleicht das von Haus so und so. Ich gucke mir die Nachhaltigkeitsprofile des FNG an und sehe, ob der zusätzlich Alkohol und Tabak und Tierversuche ausschließt. Ja. Oder ich gehe eben auf diese Informationsportale von Verbraucherzentrale oder manchen NGOs, um mir hier auch mein Vermögen wäre eine Plattform von der To the Greens Initiative. Da habe ich schon sehr granulare Infos. Allerdings, wenn man es jetzt auch wieder der Nachteil, wenn ich zu viel recherchiere, bin ich am Ende auch total verwirrt, weil es selbst bei den Informationsplattformen teilweise gegenteilige Aussagen gibt, weil das hängt damit zusammen, wie definiere ich ein Ausschlusskriterium. Also das war das Beispiel, es gibt Plattformen, die sagen, die Deutsche Bahn ist Waffenindustrie, weil die halt mal einen Panzer transportiert haben. Ja? Oder dass ein Verpackungshersteller, wenn er auch an die Tabakindustrie Verpackungen liefert, ist der direkt Tabakindustrie. Da muss ich dann viel Kleingedrucktes lesen, da muss ich das verstehen, ob es eine 0% Toleranzschwelle gibt. Mein Siemens ist halt ein großer Laden. Der macht sehr viel auch für erneuerbare Energien, für Industrietechnik, aber der hat auch damit zu tun, dass er einen geringen Umsatz mit Turbinen verdient und mit der Kohleindustrie. Ja, und will ich die deswegen verdammen? Das muss ich für mich eben beantworten. Also nur selbst recherchieren und nur zig Plattformen sich anschauen, ist auch manchmal verwirrender. Ja, also ja, wieder so eine komische Antwort. Plakativ, FNG-Siegel, super. Ich habe da die Infos, die ich nachlesen kann und habe eine eingeschränkte Auswahl. Wenn ich sehr detailliert unterwegs bin, Plattformen, aber dann vielleicht bei einer bleiben, die verstehen, dann weiß ich, wie die tickt, ja, und kann die Resultate einstufen. Weil drei Plattformen nebeneinander gelegt, gibt dann teilweise auch ein ganz krudes Bild. Wir stehen erst am Anfang. Es gibt Möglichkeiten, nicht so viel verwirren lassen, sich vielleicht erstmal selektiv informieren, dann habe ich diese Information und dann kann ich Schritt für Schritt weitergehen, wenn ich Gefallen an dem Thema finde.
Keine weiteren Fragen. Willst du am Schluss noch irgendwas sagen?
Nee, ich bin froh, bei dir gewesen zu sein und hoffe, dass es nicht zu überfrachtend ist. Surfen Sie mal auf der Seite vom FNG-Siegel, da gibt es eine Sektion Presse. Da steht auch viel, behaupte ich, objektives Aufklärung zum Thema Kontroversen, Waffen und eben diese Elemente, die ich genannt habe. Und dann muss man gar nicht beim Siegel landen, aber man hat ein gutes Mindset, um was es geht und kann dann sich irgendwo anders weiter informieren.
Danke, Ronald, für deine Zeit. Bis bald.
Gerne, Mike. Tschüss.